Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin eure Podcast-Moderatorin Steffi Bernhardt. Bei Ausgeflogen haben wir jeden Monat eine Person aus dem bayerischen Naturschutz zu Gast und sprechen über Artenschutz, Biodiversität und wie jede und jeder unsere Natur schützen kann. Jetzt im Herbst ist die Zeit der schaurig schönen Geschichten, egal ob Dracula oder Batman. Fledermäuse faszinieren uns Menschen eigentlich schon immer. Wie viel die kleinen Säugetiere mit den Vampiren und Superhelden wirklich gemeinsam haben, erzählt uns heute der Fledermausexperte Rudi Leitl. Er hat viele Jahre lang als Gebietsbetreuer im oberpfälzischen Hohenburg gearbeitet und hat das Schutzprojekt zur großen Hufeisennase geleitet. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Rudi, herzlich willkommen im LBV-Podcast Ausgeflogen. Es freut mich sehr, dass ich heute zu dir kommen durfte und wir ein bisschen über Fledermäuse reden.
Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
Seit Jahrhunderten gibt es ja zahlreiche Mythen oder Geschichten rund um Fledermäuse. Also im Mittelalter waren die auch irgendwie ein bisschen verschrien. Man hat ihnen zugeschrieben, mit dem Teufel im Bunde zu stehen, da irgendwie böse Absichten zu haben. Und auch heute gibt es ja immer noch manche Menschen, die leider Angst vor Fledermäusen haben. Was denkst du denn, woher kommen diese Vorurteile?
Fledermäuse sind eine Tiergruppe, die sich einfach unserer Beobachtung stark entziehen. Sie fliegen in der Dunkelheit, sind anscheinend geräuschlos und darum kann der Mensch sich schwer irgendwie einordnen. Er kann sie schwer beobachten und sie können theoretisch natürlich auch im Schlafzimmer mal, kommt immer öfter vor, rumfliegen und das macht den Menschen einfach ein bisschen Probleme, das irgendwie einzuordnen. Und dann wird das natürlich schnell in die dunkle Welt abgeschoben, was ja tatsächlich ihre Welt ist. Und kurioserweise, der Teufel wird ja mit Fledermaus Flügeln dargestellt und der Teufel ist ja unten in der Hölle und die Hölle und die Höhle ist ja auch schon vom Wort her nah zusammen und Fledermäuse leben eben in Höhlen und darum ist der Teufel praktisch oder die Fledermäuse werden dann schnell dem Teuflischen zugeordnet.
Wenn wir mal auf der dunklen Seite bleiben, viele verbinden ja Fledermäuse auch mit Vampiren, einfach durch Filme. Und da sieht man ja auch oft, dass die Vampire quasi auf dem Kopf von der Decke hängen schlafen. Und so machen es ja Fledermäuse in der Natur auch. Warum schlafen die denn so? Ist das nicht unbequem?
Unbequem ist es sicherlich nicht. Ich würde sogar sagen, es ist bequemer, weil nämlich das Eigengewicht des Körpers, auf dem liegt man nicht. Man bekommt ja das selber mit, wenn man im Bett liegt und liegt mal irgendwie auf einer Falte drauf, dann spürt man das, dann tut das weh oder man kann sich verlegen. Das kann beim Hängen gar nicht passieren. Dass Fledermäuse jetzt im Hängen schlafen, hängt einfach mit der ganzen Entwicklungsgeschichte dieser Tiere zusammen. Und wenn ich einfach Flügel habe, mit denen ich nicht laufen kann und mit denen ich auch schwer vom Boden starten kann, ist es praktisch günstiger, wo zu hängen und einfach mit den Füßen auszulassen und sofort loszustarten. Also es ist auch für die Flucht ist es eine viel günstigere Position, wenn man schnell den Platz verlassen muss, als wenn man auf dem Boden sitzt oder liegt.
Was Vampire ja so besonders macht, ist ja auch noch, dass sie sich von Blut ernähren. Was steht denn auf dem Speiseplan von Fledermäusen?
Es gibt tatsächlich drei Vampir-Fledermausarten und die sind eben danach nach Vampiren benannt. Der Vampir ist ja der bluttrinkende Mensch, aber weil es tatsächlich Fledermäuse gibt, die sich von Blut ernähren, aber nur drei Arten, die in Süd- und Mittelamerika vorkommen, wurden die Vampir-Fledermäuse benannt. Der allergrößte Teil der Fledermäuse ernährt sich von Insekten. Ne? Grundsätzlich gibt es eher die früchtefressenden Fledertiere und das sind in erster Linie die Flughunde, wobei es aber auch unter den anderen Fledermäusen sehr wohl welche gibt, die sich zum Beispiel eben vom Nektar ernähren, sogenannte Blumenfledermäuse, wobei es auch relativ große Fledermäuse gibt, die sich zum Beispiel auch von Fischen oder von Fröschen ernähren oder von Reptilien, die einfach kleiner sind wie sie, und das sind also richtige Karnivore-Tiere, also fleischfressende Fledermäuse.
Das hast du ja vorhin auch schon beschrieben, dass Fledermäuse quasi, wenn sie da hängen, direkt starten können. Und ich finde auch das Fliegen von Fledermäusen eigentlich mit am faszinierendsten. Es erinnert mich dann auch so ein bisschen an den Superheld Batman, der ja auch mit seinen technologischen Flügeln da quasi durch die Großstadt saust. Und Fledermäuse können sogar bis zu 60 Kilometer pro Stunde fliegen. Jetzt sind sie aber nachts unterwegs. Wie orientieren sie sich denn da auf ihrem Flug?
Also zum einen kurz nochmal speziell zum Fliegen. 60 km/h ist verglichen mit Vögeln sehr langsam. Was aber das eben sich erklärt, in der Nacht kann man zum einen wenig weit sehen. Also ich sage immer den Menschen, am Tag kann man schnell durch den Wald laufen, weil man jeden Baum ausweichen kann. Wenn man in der Dunkelheit durch den Wald laufen würde, würde man schnell an einem Baum laufen. Und darum macht für Fledermäuse ein schneller Flug auch keinen Sinn. Und weil sie sich eben mit sogenanntem Echobild hören, es wird so oft gesagt Echoortung, aber das drückt es viel zu wenig aus, weil Fledermäuse sehr wohl ein Bild von ihrer Umgebung in ihrem Gehirn haben, dass sie über diese Ultraschalllaute, die sie aussenden und die Echos zurückkommen, wird es im Hirn konstruiert, dieses Echobild. Und weil allerdings der Schall eine relativ langsame Ausbreitung hat im Vergleich zu den Lichtwellen, braucht ja auch wieder eine Zeit, bis er zurückkommt. Und darum, sag ich mal, macht es auch gar keinen Sinn, irgendwie noch schneller fliegen zu können, weil einfach das alles verarbeitet werden muss, sag ich mal, im Gehirn, diese zurückkommenden Signale.
Jetzt im Herbst, gerade so um Halloween herum, ist vielleicht auch bei vielen Menschen die Fledermaus wieder ein bisschen mehr im Bewusstsein quasi. Aber die Tiere an sich sind jetzt eigentlich nicht mehr so viel unterwegs. Sie machen sich jetzt eigentlich auf in ihre Winterquartiere und zum Winterschlaf. Und dort bleiben sie dann auch bis Ende März. Wieso verschlafen denn Fledermäuse das halbe Jahr?
Also das trifft natürlich nicht auf alle Fledermäuse zu, sondern nur die Fledermäuse, die jetzt in der nördlichen Hemisphäre leben. Also unsere Fledermausarten sind ja nahezu ausschließlich Insektenfresser. Und weil Insekten im Winter nicht zur Verfügung stehen, müssen sie diese nahrungslose Jahreszeit irgendwie überstehen. Und ihre Strategie ist eben hier der Winterschlaf. In den Tropen, da bleiben die Fledermäuse das ganze Jahr aktiv. Also das kommt einfach darauf an, wo man halt lebt. Und hier auch in Mitteleuropa sind Fledermäuse praktisch gezwungen, Winterschlaf zu halten.
Was sind dann gute Winterquartiere für Fledermäuse? Wo gehen die hin?
Da sind Fledermäuse auch sehr flexibel. Klassische Überwinterungsorte sind natürlich unterirdische Höhlen. Also es ist so, wenn ich Winterschlaf halte, muss ich aufpassen, dass ich nicht erfriere. Also muss ich mich an einen Ort begeben, wo kein Frost ist. Und es sind eben unterirdische Quartiere, weil dort herrscht, sag ich mal, ab wenigen Metern herrscht in der Regel in Höhlen dann die Jahresdurchschnittstemperatur. Und das sind bei uns 7-8 Grad. Momentan werden es ein bisschen mehr, was auch dann für Fledermäuse ein Problem langsam werden kann, wenn die Winterquartiere nicht mehr so kühl sind, weil sie dann weniger Energie verbrauchen. Also je höher die Temperatur ist, umso mehr Energie wird auch verbraucht. Allerdings ist es dann natürlich auch so, dass wenn wir jetzt eine Klimaerwärmung haben, dann ist der Herbst länger und das Frühjahr kommt früher.
Und das heißt, es verschiebt sich dann einfach nach hinten, aber ist es dann sehr problematisch für Fledermäuse?
Die Temperatur ist erst einmal da nachrangig. Entscheidender ist, dass die Fledermäuse vor dem Winterschlaf genügend Fettreserven sich anfressen können. Und da wird es heuer schwierig. Trotz des sehr warmen Septembers gibt es nach wie vor extrem wenig Insekten. Also heuer ist nach meinem Eindruck das insektenärmste Jahr überhaupt seit langem. Das hat sicherlich spielt da der allgemeine Insektenrückgang auch eine Rolle, aber hauptsächlich war das jetzt bedingt durch die Abfolge von für die Insektenentwicklung ungünstigen Klimaverhältnissen. Das begann schon letztes Jahr mit dem trockenheißen Sommer, wo sehr viele Insektenlarven vertrocknet und verhungert sind, weil alles ausgetrocknet war. Und dann kam der nasskalte September und dann das Frühjahr war wieder kalt. Und dann wieder ein trocken heißer Sommer. Und es war heuer wirklich extrem auffallend, wie wenig Insekten in der Luft sind.
auf der Suche, wenn die dann eben in ihre Winterquartiere ziehen, kann es schon mal passieren, dass die sich auch in Wohnungen von uns Menschen verirren. Das ist sogar mal einer Freundin von mir passiert, die dann auch erstmal gar nicht wusste, was sie da machen soll. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich irgendwie abends, ich möchte ins Bett gehen und stell fest, ups, da habe ich Besuch von der Fledermaus bekommen?
Also, eigentlich ist es ganz einfach. Die Fledermaus, die möchte auch da wieder raus. Sie konnte ja nicht wissen, dass das Schlafzimmer von jemandem ist. Und sie hat einfach nur die Öffnung bemerkt, dass da ein Fenster offen ist. Ein Haus ist ja wie ein großer Felsen für eine Fledermaus. Und wenn da eine Öffnung drin ist, denkt sich die Fledermaus, oh, eine tolle Höhle. Und oftmals sagt sie dann auch zu ihren Kolleginnen, kommt mal Leute, ich habe eine super Höhle gefunden, die müssen wir uns anschauen. Und da gibt es dann Extrembeispiele von 100, 200 oder Extremfall 800 Fledermäusen waren mal in Augsburg in einer Amtsstube am nächsten Morgen drin. Aber Fledermäuse spüren eigentlich, dass dieses Quartier nicht als Winterquartier geeignet ist, weil es müsste dann kühl drin sein, viel kühler. Und die Fledermäuse würden das auch oft wieder verlassen dann, aber oftmals sind dann Gardinen vor und die Fledermäuse finden dann immer so leicht raus. Und wenn man jetzt eine Fledermaus in der Wohnung hat, dann muss man einfach das Fenster aufmachen und es gibt tatsächlich das Phänomen, wenn man das Licht anmacht, dass sie dauernd um diese Lampe herumfliegen. Besser ist es dann, das Licht auch wieder auszumachen. Man kann es zwischendurch schon mal wieder anmachen. Aber was ich empfehle, alle anderen Türen zumachen, dass sie sich nicht in der Wohnung irgendwo verfliegt, weil Fledermäuse können sich so gut verstecken, die findet man dann nicht. Und also mir ist das selber schon hin und wieder passiert, dass ich einen Pflegling hatte, also eine verletzte Fledermaus, die ich gesund gepflegt habe. Und dann lasse ich sie oftmals in der Wohnung fliegen, um zu schauen, ob sie schon fit genug sind. Und wenn ich da mal nicht aufpasse und dann ist die verschwunden und die kann überall sein. Also die findet man ganz schwer wieder. Also irgendwann mal, wenn man dann im Wäscheschrank eine Hose anzieht und auf einmal spürt man, da ist die Fledermaus drin.
Jetzt meintest du gerade, die sagen so ein gutes Quartier ihren Kolleginnen weiter. Wie kommunizieren denn Fledermäuse überhaupt untereinander? Weiß man das?
Fledermäuse sind sehr soziale Tiere und darum ist es auch verständlich, dass die miteinander kommunizieren. Wir haben die Sprache der Fledermäuse leider, wie so viele Sprachen von Tieren, noch nicht entschlüsseln können. Die Soziallaute der Fledermäuse, die sind auch oft in dem für uns hörbaren Bereich. Also man kann Fledermäuse auch eben quietschen hören oder schimpfen hören. Und mit diesen Soziallauten kommunizieren sie. Sie haben allerdings auch Soziallaute, die im Ultraschallbereich sind, die für uns nicht hörbar sind. Aber die Welt der Fledermäuse ist ja sowieso da grundlegend anders, weil sie einfach in der Dunkelheit leben. Interessanterweise, wenn man Fledermäuse jetzt mit Infrarotkameras beobachtet, hätte man nicht das Gefühl, dass sie sich nicht sehen. Also das gerade bei unseren großen Hufeisennasen in Hohenburg kann man das sehr gut beobachten. Man hat förmlich das Gefühl, die Tiere sehen sich. Also Fledermäuse können ja auch sehen und sie haben auch ein besseres Dunkelheitssehen wie wir. Sie haben sogar ein Farbsehen, hat man lange Zeit nicht gedacht. Aber man hat auch Zapfen bei den Fledermäusen gefunden. Sie können tatsächlich auch farbig sehen. Es spielt aber natürlich in der Dunkelheit weniger eine Rolle. Und Fledermäuse können sich auch über die Stimme individuell erkennen. Wenn man die Hufeisennasen beobachtet und es kommt wieder eine eingeflogen, manche reagieren darauf und manche reagieren nicht. Also die treten sofort irgendwie in Kommunikation, wenn jetzt die gute Freundin kommt. Gerade bei Vampirfledermäusen hat man ja festgestellt, dass es hier richtige Freundschaften gibt unter bestimmten Individuen, die sich stärker untereinander unterstützen als wie mit den anderen der Gruppe. Also ähnlich wie bei Menschen, den einen mag man lieber, dem hilft man bereitwillig, den anderen, naja, zur Not hilft man den auch mal.
Ja. Je mehr du erzählst, dann kann man wirklich auch ein bisschen Gemeinsamkeiten eigentlich entdecken. Ne? Und dann sind Fledermäuse eigentlich sehr, sehr schön. Nach dem Winterschlaf, also meistens im April, so wenn dann eben die ersten Sonnenstrahlen auch wieder kommen, dann erwachen die Fledermäuse aus ihrem Winterschlaf. Und die Weibchen machen sich dann auf und suchen sich eine Wochenstube und werden dann dort auch direkt trächtig. Dafür brauchen sie aber zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr die Fledermausherren. Wie funktioniert das denn?
Das Wort Wochenstube wird leider ein bisschen mal so interpretiert. Bei Stube denken die Menschen an einen Raum, Aber man nennt grundsätzlich die Ansammlungen von Weibchen, die sich zusammenkommen, um hier gemeinsam ihre Jungen zur Welt zu bringen und aufzuziehen, nennt man einfach Wochenstube. Das kann ein Fledermauskasten sein, es kann eine Baumhöhle sein, es kann ein Fensterladen sein, es kann ein Dachboden sein, das ist ganz unterschiedlich. Und Fledermäuse haben da zwei Strategien, wie sie das schaffen, dass praktisch, wenn die Paarungszeit schon im August ist und das Junge wird aber erst nächstes Jahr im Juni geboren, und bei so einem kleinen Tier wie eine Fledermaus wäre das irgendwie unlogisch, wenn die Tragzeit da so lang wäre. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die sogenannte Eiruhe. Nach der Befruchtung tritt die Eizelle in einen Ruhezustand und wartet, bis dann der richtige Zeitpunkt ist, wieder in die Zellteilung zu gehen, dass das Junge zum passenden Geburtszeitpunkt dann herangereift ist. Das ist bei unseren Fledermäusen eher seltener, also sondern eher bei tropischen Fledermäusen, die können da auch auf das Klima entsprechend reagieren. Bei unseren Fledermäusen, die haben da noch eine andere Strategie entwickelt, nämlich die haben die am längsten lebensfähigen Spermien entwickelt. Bei der Paarung werden von den Weibchen die Spermien im Uterus und in den Eileitern aufbewahrt. Und vermutlich werden die Spermien da auch von der Uterusschleimhaut versorgt, dass sie so lange überleben. Auf jeden Fall können die Spermien, sage ich mal, von August bis nächstes Jahr im April überdauern. Und wenn es dann im Frühjahr zum Eisprung kommt, dann praktisch kommt es erst zur Befruchtung. Und das Interessante ist, dass die Fledermausweibchen das sogar da noch steuern können, wenn ein Weibchen sich nicht fit genug fühlt. Dann wird es in diesem Jahr kein Junges zur Welt bringen, sondern es wird auf die Befruchtung verzichten. Und wenn ein Fledermausweibchen während der Trächtigkeit krank wird und es spürt, dass es ein Junges nicht erfolgreich aufziehen können wird, dann können sie den Embryo schon gar nochmal resorbieren, einfach auflösen und diese Energien für die eigene Gesundung wiederverwenden. Also das macht schon Sinn, dass Fledermausweibchen sehr lange die Entscheidungsmöglichkeit haben, ein Junges aufzuziehen, weil es muss nämlich so lange gesäugt werden, bis das selbst fliegen und jagen kann. Und da ist die junge Fledermaus schon genauso groß wie die Mutter. Zum Ende der Kindererziehung muss praktisch die Mutter ein Jungtier mit Muttermilch versorgen, das genauso groß ist wie sie. Und das zehrt sehr an den Fledermausmüttern. Und wenn dann das Junge gar nicht überleben würde, dann wären die ganzen Mühen umsonst gewesen.
Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit der Folge. Aber jetzt ist es Zeit für unsere Rubrik Frag den Vogel Philipp. In jeder Folge beantwortet LBV-Experte Philipp Herrmann eure Fragen zu unserer Vogelwelt. Passend zu unserer Folge jetzt im Oktober haben wir eine herbstliche Frage erhalten. Unser Hörer Sascha Schönberg möchte nämlich Folgendes wissen. Gibt es in irgendeiner Form eine Statistik, welche Bäume der Eichelhäher durch seine Futterverstecke unbewusst pflanzt?
Ja, die gibt es tatsächlich. Der Eichelhäher ist ja ein etwa krähengroßer Rabenvogel, der bei uns in den Wäldern haust und gerne Eicheln versteckt. Und weil das so eine große Bedeutung für den Wald hat, durch seine Anlage von Verstecken, gibt es Förster, die da zuschauen und mitzählen. Man hat herausgefunden, dass der Eichelhäher pro Schnabel bis zu 3000 Eicheln versteckt. Er fliegt bis zu einem Kilometer weit, um Eicheln zu holen und wegzutragen. Und dabei kann er bis zu 12 Eicheln in seinem Kehlsack transportieren. Wenn man sich das vorstellt, in der Hand 12 Eicheln zu halten, das ist schon ganz schön ordentlich. Die Eicheln werden versteckt, überdauern den Winter und werden im Winter natürlich aufgesucht, um ja als Nahrung zu dienen. Es werden natürlich immer einige Verstecke ausgeräubert von Eichhörnchen oder Mäusen oder sonstigen Tieren. Teilweise findet er auch seine Verstecke nicht wieder. Je nachdem, was dann übrig bleibt, fängt dann an zu keimen. Bis zu 3000 junge Eichen können aus den nicht gefundenen Verstecken herauskeimen und sind dann für den Förster eine Freude.
Ja, wir freuen uns über weitere Fragen von euch. Schickt die gerne per Mail an podcast@lbv.de oder per Direktnachricht auf Instagram an lbv-bayern. Philipp und ich freuen uns besonders, wenn ihr uns auch Sprachnachrichten schickt. Das könnt ihr nämlich über Instagram machen und vielleicht schafft es dann eure Frage auch in die nächste Podcast-Folge. Jetzt hast du vorhin schon eine bestimmte Art erwähnt, nämlich die große Hufeisennase. Und da findet sich wirklich die deutschlandweit letzte Kolonie, also eine der letzten Wochenstubengesellschaften sozusagen, in Bayern, nämlich im oberpfälzischen Hohenburg. Dort gibt es ein Fledermaushaus, also ein altes Gebäude. Und 2012, also vor ungefähr 10 Jahren, hat der LBV dort ein europaweites Live-Projekt gestartet. Und du warst da auch von Anfang an mit dabei, warst der damalige Projektleiter. Warum fühlen sich denn die Fledermäuse genau an diesem Ort, genau in Hohenburg, so wohl?
Es gibt 3 so Hauptgründe, warum diese letzte Wochenstube der großen Hufeisennase hier überdauert hat. Zum einen brauchen Hufeisennasen große Höhlen zum Überwintern, weil sie immer frei an der Höhlendecke hängen. Und in der dortigen Landschaft des Oberpfälzer Jura, da gibt es mehrere große Höhlen, die einfach schon mal absolut notwendig sind, damit Hufeisennasen hier gut überwintern können. Dann gibt es in Hohenburg selbst sieht es zwar nicht so toll, aber dort gibt es relativ viel leerstehende Häuser. Und Hufeisennasen sind in Mitteleuropa nahezu ausschließlich Kulturfolger, die menschliche Gebäude als Ersatzquartiere nehmen. Gibt es auch einen guten Grund dafür, weil nämlich die natürlichen Quartiere, nämlich große Höhlen, nicht mehr geeignet sind dafür, weil sie da viel zu oft gestört werden. Im Sommer über darf ja jeder Mensch in Höhlen reingehen und mit den schallenden Lampen rumfuchteln. Und dort fühlen die Hufeisennasen sich nicht sicher genug, dann einen Jungen aufzuziehen. Der eigentliche Grund aber, warum die im oberpfälzischen Hohenburg überlebt haben, ist tatsächlich der unmittelbar angrenzende Truppenübungsplatz Hohenfels. Es ist tatsächlich so, Truppenübungsplätze sind neben den Nationalparks tatsächlich die einzigen Großlandschaften, in denen keine Pestizide ausgebracht werden.
Warum darf das dort nicht ausgebracht werden?
Also, das ist ja eine Landschaft, die wird nur militärisch genutzt, dort ist keine Landwirtschaft. Ansonsten kann da die Natur machen, was sie will. Und eben der Truppenübungsplatz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg dort eingerichtet. Und es war also noch vor der Zeit, wo diese ganzen Pflanzenschutzmittel aufgekommen sind. Die sind ja erst so hauptsächlich in den 50er, 60er Jahren. Damals gab es ja noch sehr giftige wie DDT und Lindan, die dann auch verboten wurden, weil sie auch beim Menschen schwere Schäden verursacht hatten. Heute sind die meisten Pestizide, die bei uns zugelassen sind, für warmblütige Tiere nicht mehr giftig. Mhm. Also es ist keine direkte Giftwirkung auf Fledermäuse mehr da, aber natürlich indirekt durch den Verlust von Insekten oder auch durch den Verlust von Wildkräutern. Also auch das hat Folgen, weil in dem Moment, wo Herbizide ausgebracht werden, werden dadurch die ganzen Ackerwildkräuter abgetötet. Die sind wiederum wichtige Nahrungspflanzen für sehr viele Insekten. Und wenn ich die nicht habe, dann gibt es halt auch weniger Insekten.
Jetzt gab es damals zum Start des Projekts, also im Sommer 2012, nur ca. 80 Individuen in dem Quartier. Was habt ihr dann quasi gemacht? Also welche konkreten Schutzmaßnahmen habt ihr ergriffen?
Also der Tiefstand der Population war Mitte der 1990er Jahre. Damals haben wir dann maximal 18 erwachsene Tiere gezählt. Und man hätte eigentlich nicht gedacht, dass es eine Überlebenschance für diese vollkommen isolierte kleine Kolonie gibt. Aber der Bestand ist gleich geblieben bzw. ganz leicht angewachsen. Und vor dem Live-Projekt kam noch was anderes Entscheidendes, nämlich die Sanierung des Gebäudes. Also wir haben das Gebäude so umgestaltet, dass die Hufeisennasen einen schönen, geschützten, warmen Hangplatz hatten, in dem auch keine Katzen und keine Marder hinkommen konnten, und somit war einfach die Überlebensrate der Jungen ist da einfach dann gleich gestiegen. Und das hat sich dann in den Folgejahren immer bemerkbar gemacht, dass wir einfach immer tolle Zuwächse hatten. Aber man wusste natürlich, man darf hier nicht stehen bleiben. Jetzt ist zwar das Gebäude gesichert, aber wenn wir wollen, dass die Art noch mehr wird und sich ausbreitet, müssen wir auch an den Jagdlebensräumen noch weiter arbeiten. Und natürlich ist der Truppenübungsplatz immer noch eine sehr wichtige, sage ich mal, Bank für unsere Hufeisennasen. In diesem insektenarmen Sommer 2023 haben sehr viele andere Fledermausvorkommen große Probleme gehabt. Ich habe erfahren, die kleinen Hufeisennasen in Thüringen gab es noch nie so viele tote Jungtiere wie in diesem Sommer. Die sind schlichtweg verhungert. Und unsere großen Hufeisennasen haben diesen Sommer sehr gut überstanden. Wir hatten also eine neue Höchstzahl bei den Geburten, also, und wir hatten auch relativ wenig tote Jungtiere. Und das liegt einfach an dem Truppenübungsplatz, weil hier sich so extreme Klimaereignisse durch die enorme Vielfalt der Insekten, die da drin vorkommt, viel weniger stark auswirken, und unsere Hufeisennasen hatten dann auch genügend Beutetiere gefunden.
Jetzt läuft das Projekt ja schon seit über 10 Jahren. Wie haben sich denn die Bestandszahlen entwickelt? Also wo stehen wir denn heute?
Wir hatten jetzt einen jährlichen Zuwachs von 16% bei den Geburten. Dementsprechend ist die Population angestiegen. Wir konnten heuer sie erstmal nicht mehr wirklich alle genau zählen. Auf ein paar Zählungen haben wir dann gemittelt. Wir sind auf ungefähr 440 Erwachsene gekommen und es gab eben 191 Geburten, von denen dann 7 Junge also als Totgeburt zur Welt kamen. Da haben sich Weibchen entschieden, doch kein Junges aufzuziehen und haben das noch als Totgeburt abgestoßen. Und 1 oder 2 Jungtiere waren wenige Tage alt und waren dann gestorben. Aber das ist für diese hohe Zahl von 191 Geburten sehr wenig. Und insgesamt sind dann 184 zum Ausfliegen gekommen.
Wie genau zählt ihr die denn überhaupt?
Bevor überhaupt das Gebäude angekauft wurde, hatte ich schon angeregt, die Zählungen, wenn wir das mit den Taschenlampen machen, das stört die Fledermäuse ja so sehr. Da müsste man doch Kameras einbauen können. Und kurioserweise hat mich eben 2008 das LFU dann beauftragt, ich soll doch mal das probieren und dort Kameras einbauen. Und ich habe dann sehr einfache Infrarotkameras eingebaut, aber damit konnten wir sie schon deutlich besser zählen. Und dann nach dem ersten Sanierungswinter, also von 2009 auf 2010, haben wir dann im Frühjahr, also da hatten wir einen Spezialisten, der sich halt mit der Technik gut auskennt, und der hat dann plötzlich da so Kameras aufgetan, die wir dann eingebaut haben, und dann konnten wir ganz tolle Bilder von den Hufeisennasen schon einfangen. Und inzwischen gibt's noch bessere Kameras, also gestochen scharfe Bilder, in Schwarz-Weiß allerdings, weil es ja Infrarotkameras sind, die mit Infrarotlicht arbeiten, weil dort oben ist es ja dunkel und man darf ja da nicht mit Licht arbeiten. Da haben wir jetzt praktisch, können wir die Hufeisennasen sehr gut mit den Kameras zählen. Allerdings, wenn es eben so viele sind und die dann herumfliegen, auch nicht mehr ganz ruhig sind, dann kann man sie auch mit den Kameras nicht mehr zählen. Aber die Jungen, die können wir immer noch genau zählen, weil da können wir in den Dachboden raufgehen. Wenn die Mütter nämlich abends ausgeflogen sind zur Jagd, dann ist so eine kurze Phase von einer halben Stunde, wo die Jungen alleine oben hängen an den Dachlatten, und da kann man sie dann schön zählen. Die können nicht davonfliegen, die können nicht flüchten und sind dann dem ausgeliefert, dass wir sie genau zählen können.
Auch in dieser Folge haben wir eben die LBV-Community auf Instagram gefragt, was sie denn gerne über Fledermäuse von dir wissen möchten. Ich würde dir einfach mal ein paar Fragen stellen. Susiba hat uns nämlich gefragt, kann man Fledermäuse auch im Flug unterscheiden?
Ja, also zum einen sind Fledermäuse unterschiedlich groß und haben ein unterschiedliches Flugverhalten. Also wenn man sehr hoch in der Abenddämmerung eine Fledermaus mit guter Spannweite, also fast 40 cm und relativ schmalen Flügeln fliegen sieht, dann dürfte das ein großer Abendsegler sein. Und wenn man eine Fledermaus in engen Verhältnissen, also im Hof, irgendwo rütteln sieht, dann könnte das ein Langohr sein, ein braunes Langohr oder ein graues Langohr. Also man kann Fledermäuse ein bisschen im Flug unterscheiden, aber meistens ist es halt so, die Dunkelheit erschwert uns das, wir selbst sehen da nicht mehr gut genug und man sieht etwas huschen. Ah, das war jetzt eine Fledermaus, aber was könnte es für eine gewesen sein? Und je nachdem, in welcher Landschaft man sich aufhält, kann man dann zumindest vermuten, das könnte die oder die Art gewesen sein. Was natürlich sehr hilfreich ist dazu, wenn man einen Fledermausdetektor hat, der also die Ultraschallrufe der Fledermäuse auch noch einem wiedergibt, dann kann man das oft dann nur viel besser zuordnen, weil die Detektoren dann einfach an dem Klang der Rufe kann man dann gut erkennen, zumindest zu welcher Gattung die Fledermaus gehört, ob das jetzt eine Zwergfledermausartige ist oder eine Mauserartige oder die Hufeisennasen sowieso, die sind unverkennbar mit ihren sehr langen pfeifenden Tönen. Machen die Hufeisennasen.
Ich glaube, bei dem Thema, das ist halt wirklich
deutlich herausfordernder als jetzt die Vogelbeobachtung und Vögel zu bestimmen. Und da lohnt sich es auf jeden Fall auch mal beim LBV eine Fledermausführung einfach mitzumachen. Ne? Mit einem Experten wie dir zum Beispiel, der dann eben so einen Bad-Detektor dabei hat und dann kann man sich da vieles einfach direkt mal in der Dämmerung erklären lassen.
Ja.
Eine weitere Frage wäre von Doms Du. Stimmt es, dass Fledermäuse Krankheiten auf den Menschen übertragen können?
Sogenannte Zoonosen, also Krankheiten, die bei Tieren vorkommen und auf den Menschen überspringen, sind grundsätzlich extrem selten. Und ich meine, Corona war in Verdacht, aber die Hufeisennasen waren ja tatsächlich diejenigen, wo es entsprechende Ähnlichkeiten gab. Aber das kann man inzwischen ziemlich sicher ausschließen, vor allem unsere Hohenburger Hufeisennasen nicht, weil die haben nämlich gar keine Viren. Die wurden mehrmals daraufhin untersucht. Was sehr außergewöhnlich ist, Fledermäuse sind als eine Tiergruppe, die sehr alt ist. Also Fledermäuse in dieser Form, auch mit dem Echobild hören, gibt es schon seit mindestens 65 Millionen Jahren. Und je länger eine Tierart praktisch schon existiert, umso mehr können sich auch irgendwelche anderen Tiere darauf anpassen, vor allem sehr kleine Bakterien und Viren. Und Fledermäuse sind tatsächlich Träger von sehr vielen Virenarten, unter anderem auch von Tollwutviren. Und trotzdem macht es eigentlich dem Menschen nichts aus, weil diese sehr stark auf die Fledermäuse spezialisiert sind. Meines Wissens ist jetzt noch keine Zoonose bekannt, die von Fledermäusen irgendwie auf den Mensch übergesprungen ist. Aber man soll natürlich vorsichtig sein. Also Fledermäuse sind weltweit gesehen sogar Hauptträger von Tollwutviren. Und es gibt nur eine Tollwutvirusart, die sogenannte Wildtier-Tollwut, die hauptsächlich auf Hundeartigen ist, aber eben auch auf Rehe oder auch auf den Menschen überspringen kann und für die sie auch tödlich ist. Und die Fledermaus-Tollwut-Viren haben schon eine gewisse Ähnlichkeit und wären also auch für den Menschen tödlich.
Dann fragt uns noch SOPTRP, was kann ich denn als Privatperson für Fledermäuse tun?
Das Beste ist mal, sich von Nahrungsmitteln zu ernähren, die aus ökologischem Landbau stammen. Weil nach wie vor die Umweltgifte, die Pestizide für unsere Fledermäuse, das soll mal die negativste Wirkung haben. Das kommt jetzt darauf an, wenn man einen Garten besitzt, kann man natürlich da sehr viele Blühpflanzen ausbringen, die auch von verschiedenen Nachtinsekten aufgesucht werden, also sogenannte Fledermausblumen, die praktisch Insekten anlocken und dann für die Fledermäuse als Nahrung dienen. Und ganz wichtig, möglichst, wenn man einen Garten hat, keine Lichtinstallationen. Die Lichtverschmutzung nimmt immer mehr zu und es ist so ein Unsinn, irgendwelche Solarleuchten in den Garten zu postieren, bloß weil man es schick findet. Man nimmt den ganzen Nachttieren und es gibt so viele Nachttiere. Wenn man bedenkt, die ganzen Fledermäuse, aber auch die ganzen Heuschrecken sind nachtaktiv oder ein großer Teil der Heuschrecken. Dann bei den Nachtschmetterlingen, wir haben ungefähr 100 Tagfalterarten, aber wir haben über 800 Nachtfalterarten. Und man bringt die einfach alle durcheinander, wenn plötzlich überall billig Licht ist. Und dann gibt es dann auch die Möglichkeit, Fledermäusen ein Quartier zu bieten. Wenn man einen Dachboden hat, könnte man den so öffnen, dass Fledermäuse reinkommen. Muss wieder abgestimmt sein mit der Dämmung, Isolierung. Wir wollen ja nicht in die Luft hinausheizen. Und Fledermauskästen im Garten, da sind die meisten Menschen dann enttäuscht, dass die nicht besetzt werden. Wenn man in den Wald viele Fledermauskästen hängt, dann gehen da sehr gerne Fledermäuse rein. Im Siedlungsbereich ist so, die Fledermäuse haben sich da schon so sehr auf Gebäude eingestellt und Gebäude haben gegenüber, sag ich mal, so einem Fledermauskasten einfach den Vorteil, dass sie temperaturstabiler sind. Aber man kann natürlich, und inzwischen wird es oft auch, wenn Gebäude saniert werden, irgendwelche Hochhäuser, die energetisch unbedingt auf einen besseren Stand gebracht werden müssen, kann man sogar in die Isolierung Fledermausquartiere mit einbauen. Also man kann ans Gebäude sehr wohl auch Fledermauskästen anbringen, sogenannten Spaltenkästen oder Flachkästen, die dann schon mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von Fledermäusen irgendwann angenommen werden.
Ja. Ja, dann gibt es ja ganz viele Sachen, die man auch wirklich im Kleinen als Einzelperson dann doch angehen kann.
Ja.
Genau, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel über diese spannende Art Fledermäuse geredet. Bisher geht es bei uns ja meistens um Vögel und habe jetzt dann nochmal über diese Artengruppe ganz, ganz viel mitgenommen. Unsere HörerInnen hoffentlich auch. Also vielen Dank, Rudi, für all dein Wissen und alles, was du uns beigebracht hast.
Gerne.
Ich hätte ja nicht gedacht, wie spannend Fledermäuse sein können und habe ganz viel Neues gelernt. Wenn es euch genauso ging und ihr noch mehr über diese Artengruppe erfahren möchtet, dann schaut doch im nächsten Jahr im Fledermaushaus in Hohenburg vorbei oder besucht eine andere Fledermausführung des LBV. Die Kleinjäger der Nacht live in der Dämmerung zu erleben, ist eine richtig schöne Naturerfahrung. Ihr wollt den LBV-Podcast unterstützen? Dann empfehlt ihn gerne weiter an FreundInnen oder Bekannte. Abonniert Ausgeflogen bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl und bewertet ihn bei Spotify oder iTunes. Das hilft uns, sichtbar zu sein und noch mehr Menschen für den Naturschutz zu begeistern. Habt einen schönen Herbst in Bayerns Natur und bis zum nächsten Mal. Thank you.